Liebe Gemeinde, Passionszeit ist für viele eine ganz besondere Zeit. Darf ich mal ein Handzeichen sehen? Wer von euch denkt in dieser Zeit, die auch als Fastenzeit gilt, daran, auf irgendetwas zu verzichten, zu fasten? Kann ich mal einen Finger sehen? Das sind ein paar, das waren vielleicht 10%. Was ist das Entscheidende an dieser Passionszeit? Ich merke, hier an der Costa Blanca erleben wir diese Feiertage irgendwie anders. Ob es euch auch so geht? Hat das damit zu tun, dass wir uns eigentlich schon wie im Hochsommer gefühlt haben, bei diesen Temperaturen und nicht wie in der Zeit vor Ostern? Passionszeit ist die Zeit, wo sich Gemeinde vorbereitet auf dieses größte christliche Fest. Christus kam in diese Welt, aber er starb für diese Welt und auferstand. Und so wissen wir, auch wir werden leben, obgleich wir gleich stürmen. Ich bin sicher, wenn ich jetzt um Handzeichen bitten würde, dann würden fast alle die Finger heben. Wer von euch hat schon mal erlebt, dass er mit seinem Handy jemanden angeschrieben hat, gesehen hat, er hat es gelesen, aber er antwortet nicht? Ich erlebe das manchmal. Ich schreibe und die Frage ist eigentlich einigermaßen dringend. Ich brauche die Antwort. Ich merke an den blauen Häkchen, gelesen hat er es. Aber er antwortet nicht. Und manche haben das vielleicht mir gegenüber auch gemerkt. Er hat es gelesen, aber er antwortet nicht. Was sind Gründe dafür? In dieser Passionszeit, und das ist mein Thema über dieser Predigtreihe, mit der ich heute beginnen werde, Herr, warum antwortest du nicht? Ich möchte mit euch einen Text anschauen, einleitend aus dem Lukas-Evangelium. Und wer seine Bibel dabei hat, in welcher Form auch immer, der darf das 18. Kapitel aufschlagen und wir wollen miteinander die ersten 7 Verse lesen. Ich habe diese Predigtreihe schon seit einigen Jahren in meinen Unterlagen liegen. Es ist schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, woher ich die Idee eigentlich habe. Immer wieder hatte ich den Eindruck, es passt nicht. Es ist nicht dran. Und jetzt in dieser Passionszeit hatte ich den Eindruck, es ist jetzt dran. Herr, warum antwortest du nicht? Wir wollen miteinander dieses Gleichnis lesen, das Jesus seinen Jüngern erzählt. Ich habe eine moderne Übersetzung gewählt und da heißt es, mit einem Gleichnis zeigte Jesus seinen Jüngern, den Männern und Frauen, dass sie immer beten müssten und darin nicht nachlassen dürften. Er erzählte, in einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und alle Menschen verachtete. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu ihm gelaufen und bat ihn, verhilf mir zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht. Doch schließlich sagte er sich, es ist mir zwar völlig gleichgültig, was Gott und die Menschen von mir halten, aber weil die Frau mir lästig wird, will ich dafür sorgen, dass sie Recht bekommt. Sonst kratzt sie mir noch die Augen aus. Und der Herr fuhr fort, habt ihr gehört, was dieser korrupte Richter sagt? Wird dann nicht Gott erst recht seinen Erwählten zu ihrem Recht verhelfen, wenn sie Tag und Nacht zu ihm schreien? Wird er sie etwa lange warten lassen? Soweit Gottes Wort. Ein interessanter Text, nicht wahr? Einem Richter sind die Menschen völlig egal. Toller Richter. Und wir merken, wir sind hier mitten in einer Thematik, das ist typisch Jesus Christus. Typisch Jesus von Nazareth. Erzählt eine Geschichte, wo die Menschen an irgendeiner Stelle zusammenzucken. Was ist das für ein Richter, der keinen Bock darauf hat, Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen? Und es wird noch schwieriger. Wenn wir jetzt hingehen würden und sagen ganz klar, der Vergleich, er liegt ja auf der Hand. Gemeint ist der Vater im Himmel. Ja, hat er denn auch keine Lust, uns zu unserem Recht zu verhelfen? Herr, warum antwortest du nicht? Die Bibel ist voll von Beispielen, wie Gott auf die Gebete von Menschen hörte und sie beantwortete. Wer einmal viel Zeit hat, und ich sehe viele Rentner in unserer Mitte, aber ihr habt ja überhaupt keine Zeit, nicht wahr? Ja, das ist auch ein Problem. Der sollte sich einmal die Zeit nehmen und einmal durch die Bibel gehen, einen Block daneben legen und jeweils die Bibelstelle herausschreiben, wo Menschen beten und Gott antwortet. Ich habe eine Begebenheit gefunden, einen Vers gefunden, der mir irgendwie so gar nicht gegenwärtig war. Und den finde ich ganz stark. Dieser Abschnitt sagt, dass die Tatsache, dass Gott Gebete erhört und antwortet, sogar ein Hinweis ist darauf, dass Gott lebt und der einzig wahre Gott ist. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 8, finden wir die Einweihung des Tempels, die Salomo damals bauen durfte. Die meisten von euch kennen diese Zusammenhänge. David durfte nicht und der Sohn Salomo, der durfte dann bauen. Er bat um Weisheit. Aber dann finden wir in Vers 42 und 43 einen ganz interessanten Abschnitt. Da heißt es, und das ist ein Teil des Gebetes von Salomo, Salomo betet, wenn ein Ausländer, der nicht zu deinem Volk Israel zählt, der aber gehört hat, was für Taten du mit starker Hand und auserwähltem Arm für dein Volk vollbracht hast, wenn solch ein Mensch aus einem fernen Land kommt und im Anblick dieses Hauses zu dir betet, dann höre ihn in deiner himmlischen Wohnung und erfülle seine Bitten. Alle Völker auf der Erde werden dann erkennen, dass du der wahre Gott bist und werden dich genauso ehren, wie es dein Volk tut. Selbst Jesus ermutigt seine Jünger, in seinem Namen Gott den Vater zu bitten. Auch das ist ein bisschen ein rätselhafter Vers im Johannesevangelium, dem 16. Kapitel. 16. Kapitel, wir sind schon ziemlich am Ende des Evangeliums, im letzten Drittel. Da sagt Jesus, bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Ich bin davon vollkommen überzeugt, dass das so ist. Wo war jetzt die Betonung? Auf vollkommen oder auf überzeugt? Wie ist es bei euch? Denn wenn ich in die Gesichter einiger hier in der Mitte schaue, dann sehe ich so kleine Rauchwölkchen aus den Köpfen steigen. Ja? Und manche möchten mir sagen, Moment, du bist hier vielleicht der Pastor, aber so uneingeschränkt darf man das nicht sagen. Denn wie viele aus unserer Mitte haben das schon erlebt, dass sie gebetet haben und Gott hat ihr Gebet, ihren Wunsch nicht erfüllt. Da bittet man für seinen Ehepartner oder für seine Kinder. Und nichts Wesentliches geschieht. Das Kind, der Ehepartner bleibt krank, ja, er verstirbt womöglich. Ich denke an unser ältestes Gemeindeglied, das vor kurzem heimgegangen ist, Bertha. Knapp 100 Jahre geworden. Was machen da schon zwei Jährchen aus, oder? Sie hat mehr als ein halbes Jahrhundert für ihren Sohn gebetet, dass er den Weg zum Glauben findet. Sie durfte es nicht erleben. Ich bin überzeugt, jeder von euch könnte Beispiele dieser Art finden. Und darum stellt sich in jedem von uns so etwas wie ein Reflex ein, so eine reflexartige Skepsis, wenn wir solche Aussagen hören, die eine Gebetserhörung fast garantieren. Und den meisten liegt das Thema vielmehr auf der Zunge, Herr, warum antwortest du nicht? Wie muss ich dein Versprechen verstehen, dass wir dich bitten dürfen und du unsere Bitten erhörst und uns hilfst? Das ist die Frage, die uns beschäftigt, nicht wahr? Und mit dem Psalmschreiber möchten wir rufen: Wach auf, Herr, warum schläfst du? Wach endlich auf und verstoß mich nicht. Psalm 44. Herr, hör auf unsere Bitten, greif doch ein. Wir brauchen deine Hilfe. An diesem Tag, wo wir in besonderer Weise an verfolgte Christen denken, wie viele haben an diesem Tag dieses Gebet so oder so ähnlich gesprochen? Wir werden uns an den nachfolgenden Sonntagen in dieser Passionszeit mit dieser Frage beschäftigen. Wo können Gründe dafür liegen, dass Gott unser Gebet nicht beantwortet? Selbstverständlich werden wir nicht alles begreifen können, und ich bin überzeugt, auch diese Predigtreihe in dieser Passionszeit vor Ostern, sie wird nicht alle Fragen beantworten. Aber ich bin überzeugt davon, dass es Entdeckungen bringen wird, für euch genau wie für mich, die dazu führen können, dass wir mehr Gebetserhörungen erleben. Diese Predigtreihe und diese Idee fand ich gut, und sie ist nicht von mir, sie ist so aufgebaut, dass Gott auf unsere Frage, Herr, warum antwortest du nicht, jeweils mit einer Frage antwortet. Klickst du nochmal? Und heute heißt diese Frage, fragst du mich überhaupt? Das ist in unserer hektischen Zeit eine wichtige und eine ernsthaft angebrachte Frage. Fragst du mich überhaupt? Habt ihr dieses Gleichnis noch im Hinterkopf, das Jesus seinen Jüngern erzählte? Und wir merken, es ging ihm überhaupt nicht, die Richter schlecht zu machen. Darum ging es ihm nicht. Es ging ihm auch nicht um Korruption. Im Gegenteil, er wollte klarmachen, der Vater im Himmel ist ganz anders. Selbst wenn dieser eindeutig korrupte Richter irgendwann an den Punkt kommt und sagt, die Frau nervt, ich will ihr helfen, nur damit sie mich in Ruhe lässt, dann hat der allmächtige Gott, der Vater im Himmel, doch ganz andere Gründe zu reagieren. Was ist mit unserem Gebet? Fragst du mich überhaupt? Sagt Gott. Das sagt er heute. Wenn wir sagen, Herr, warum antwortest du nicht? Dann steht die Frage im Raum, fragst du mich überhaupt? Fragst du mich wirklich? Sind unsere Gebete nicht häufig eher flüchtig, so irgendwie nebenher gesagt, so gebetet, weil gebetet werden musste? So wie vor dem Essen vielleicht? Oder gehören wir womöglich zu den Stoßgebet-Typen? Stoßgebete sind nicht schlecht. Sie gehören zu einem lebendigen Gebetsleben. Aber wenn unser Kontakt zu dem Allmächtigen nur in Stoßgebeten besteht, dann läuft irgendwas überhaupt nicht richtig. Wie wollen wir dann erwarten, dass Gott auf unsere flüchtigen Bitten eingeht? Wie will Gott sehen, ob mir eine Sache wirklich wichtig ist? Dazu einige grundlegende Gedanken. Gott, warum antwortest du nicht? Das erste ist, Gott möchte Zeit mit dir verbringen. Und ich werde nicht müde, diesen Vergleich zu motivieren zwischen einem Ehepaar, zwischen einem Paar, das sich kennengelernt hat. Die wollen Zeit miteinander verbringen. Und sie werden Wege suchen, Zeit miteinander zu haben. Warum? Weil hinter dieser Beziehung weit mehr als nur ein wirtschaftliches Interesse oder irgendwie geschäftliche Dinge stehen. Hier lieben sich zwei Menschen. Und das ist Motivation, Zeit miteinander zu verbringen. Ich habe in den letzten Tagen eine echte Überraschung erleben dürfen. Und ich merke auch da, dass der Herr führt. Die Krebsart, die mein Bruder hat, ist eher selten. Viel seltener als Brustkrebs oder Magenkrebs oder etwas in der Art. Ich habe nun aus meiner Jugend, der Zeit meiner Jugendarbeit in Bonn einen guten Bekannten. Und manche von euch haben ihn hier auch kennengelernt, der inzwischen Arzt in eigener Praxis ist. Und ich dachte, er ist Onkologe, also Krebsarzt. Aber es gibt ja so viele Krebsarten. Und was glaubt ihr? Wie ich mit ihm telefoniere, stelle ich fest, er ist Spezialist genau für diese Krebsart. Darauf hat er sich spezialisiert und gehört deutschlandweit garantiert vielleicht zu dem Dutzend der Ärzten, die sich in diesem Bereich am besten auskennen. Mir lag daran, Zeit mit ihm zu verbringen, auch wenn es nur am Telefon war. Denn ich hatte eine Not. Ich hatte Fragen, die ich im Internet nicht beantwortet fand. Und ich brauchte jemanden, der Erfahrung hat mit dieser Krankheit und dem ich blind vertrauen kann. Wenn wir beten, dann stellt sich die Frage, fragst du mich überhaupt? Fragst du mich überhaupt ernsthaft? Und Gott sagt, ich will Zeit mit dir verbringen. Ich will eine Zeit mit dir verbringen, in der wir miteinander im Dialog sind, wo ich dein Reden höre und du mein Antworten erlebst. Wie würden wir uns fühlen, wenn wir morgen den Postkasten öffnen und da liegt ein Brief drin und wir merken, da ist das königliche spanische Wappen drauf. Und in diesem Brief steht, dass unser König Philippe mit seiner Frau Zeit mit dir verbringen möchte. Er lädt dich ein nach Madrid, in den königlichen Palast. Ich würde sagen, woher kennt er mich überhaupt? Wie werde ich mit ihm reden? Ist mein Spanisch vielleicht nicht gut genug? In Madrid bin ich schon mal gewesen. Aber warum will er mit mir Zeit verbringen? Und es ist nur der König Philippe, König von Spanien. Gott sagt, bei mir hast du immer eine offene Tür. Ich muss dir nicht erst einen Brief schreiben und dir einen Termin anbieten, der dann vielleicht eine Viertelstunde geht, sondern ich habe immer Zeit für dich. Der Hebräerbrief sagt, wir wollen uns voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes ertreten, damit er uns Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Es wäre ein ungeheures Privileg für jeden von uns, so eine Einladung an den Königshof zu bekommen. Nicht wahr? Aber merken wir, Christus eröffnet uns die Tür zu dieser Audienz. Nehmen wir von diesem Privileg Gebrauch? Nehmen wir uns Zeit, regelmäßig Zeit, vor Gott zu kommen und mit ihm Zeit zu verbringen? Ist diese Passionszeit vielleicht eine neue Chance, hier ein bisschen mehr Regelmäßigkeit hineinzubringen? Oder laufen wir ständig am Thronsaal vorbei? Der Prophet Hosea, der hat ein schweres Leben. Gar keine Frage. Und Gott ist mit ihm Wege gegangen, da kann ich nur staunen. Wie viel Mut hatte dieser Mann? Und er musste über sein Volk ausrufen, König um König fällt ihnen zum Opfer, aber niemand wendet sich an mich, sagt Gott durch Hosea seinem Volk. Er sagt, warum versucht ihr es mit strategischen und politischen Schachzügen? Niemand wendet sich an mich. Schade, wenn wir auch dieses Privileg nicht beanspruchen. Die großen Glaubenshelden der Bibel, sie bauten Gott überall, wo sie hinkamen, Altäre. Von Abraham wird berichtet, Abraham zog mit seinen Zelten weiter, nahm seinen Wohnsitz in Hebron bei den Eichen von Mamre. Dort baute er einen Altar für den Herrn. Warum baute er Altäre? Die Frage, die sollte uns einmal beschäftigen. Abraham baute, wo er hinzog, eine Anbetungsstätte. Es war ihm wichtig, einen festen Ort der Anbetung zu haben. Mir ist das wichtig geworden. Ich weiß, dass wir heute überall beten können. Abraham wusste das auch. Aber es kann sehr hilfreich sein, wenn ich einen definierten Ort habe, wo ich weiß, dahin ziehe ich mich zurück. Und hier habe ich Zeit für meinen Herrn. Ein Ort, wo ich zu Ruhm kommen kann, das kann jeder Ort sein. Es kann dein Schlafzimmer sein, deine Werkstatt, das Wohnzimmer, die Küche, dein Büro oder was auch immer. Aber es hilft uns, in unser Gebetsleben eine gewisse Stabilität zu bringen. So ein Ort hilft uns, konzentriert zu sein. Denn Gedanken, die uns ablenken, sind die größten Feinde des Gebets. Von Martin Luther wird folgende Begebenheit überliefert. Er hatte fest damit zu kämpfen. Er saß einmal in einem, sagen wir einmal, Restaurant mit Leuten zusammen und er behauptete, niemand könne ein Vater unser beten in einem Restaurant, ohne dabei an etwas anderes zu denken. Man widersprach ihm heftig. Aber Luther war von seiner These dermaßen überzeugt, dass er sein Pferd darauf wettete. Und einer der Gäste nahm diese Wette an. So habe ich nachgelesen. Und Luther bat ihn, in den angrenzenden Raum zu gehen. Und wenn er mit dem Vaterunser zu Ende sei, sollte er zurückkommen. Falls er an nichts anderes gedacht hätte, würde ihm dann sein Pferd gehören. Und der Wirtshausgast erzog freudig in den Nebenraum, denn er war sich seiner Sache sicher. Wie konnte Luther denn überhaupt nachweisen, dass er nichts anderes gedacht hatte, als nur an das Vaterunser? Und die anderen warteten gespannt mit Luther im Restaurant. Das war kaum eine halbe Minute vergangen, so wird es überliefert. Da öffnete sich die Tür vom Nebenraum und der Mann kam zurück und fragte Luther, wie war das nun mit der Wette? Bekomme ich das Pferd mit oder ohne Zaumzeug? Es ist ihm nicht gelungen. Bekomme ich das Pferd mit oder ohne Zaumzeug? Zaumzeug, Sattel, das Ganze. Ne? Es ist ihm nicht gelungen, das Vaterunser im Nebenraum zu sprechen. Er war abgelenkt. Ein Ort der Stille kann uns sehr darin unterstützen, wenn wir uns auf die Gemeinschaft mit Gott konzentrieren. Wir lesen von Daniel, dass er im Obergeschoss seines Hauses einen Raum hatte, das ein Fenster Richtung Heimat hatte, Richtung Jerusalem. Wir lesen, dort kniete er dreimal täglich, um Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. Hast du so einen Ort, lieber Gottesdienstbesucher? Wenn nicht, möchte ich dich ermutigen, diese Passionszeit dafür herzunehmen. Ob du nun fastest und auf irgendetwas verzichtest, ob das nun Schokolade, Fernsehen oder was immer ist. Vielleicht ist es sinnvoller, dass du das Gebet zu dem Allmächtigen zu etwas machst, was unverzichtbar ist. Nicht nur Orte sind wichtig, es ist wichtig, Zeit einzuplanen. Rentner haben keine Zeit, ich weiß. Rentner planen auch nicht unbedingt, sondern sie leben mehr in den Tag. Und trotzdem gibt es da Möglichkeiten. Zeiten müssen eingeplant werden. Ich erlebe das in der letzten Zeit verstärkt, dass ich solche Zeiten planen muss. Denn es kommt garantiert etwas dazwischen. Gott, er möchte Zeit mit dir verbringen. Ein zweiter Punkt. Wir haben dieses Gleichnis immer noch im Hinterkopf, nicht wahr? Gott schätzt und er belohnt Beharrlichkeit. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Gott schätzt es, wenn wir beharrlich bleiben, wenn wir dranbleiben, wenn wir dranbleiben im Gebet. Wir denken an Jakob. An Jakob, der dort mit dem Engel rang, mit Gott kämpfte, eine zugegebenermaßen geheimnisvolle Begebenheit. Und Gott wollte gehen. Und er sagte zu Jakob, lass mich los, es wird schon Tag. Aber Jakob wollte ihn nicht gehen lassen. Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Merken wir diese Beharrlichkeit? Gott, ich lasse dich nicht los, bevor du Antwort gibst. Manchmal ist es nämlich ein Ringen. Beharrlich an einer Sache dranbleiben. Ein drittes. Gott, er wartet auf deinen Hilferuf. Ein Beispiel aus dem Alten Testament. Im zweiten Buch der Chronike finden wir den König Josaphat, der in einer Schlacht, einem Kriegszustand, in eine echt bedrohliche Situation geriet. Da lesen wir im 18. Kapitel ab Vers 31, als die Wagenkämpfer Josaphat sahen, riefen sie, da ist der König von Israel, und setzten von allen Seiten zum Angriff gegen ihn an. Josaphat aber schrie, und Gott, der Herr, half ihm und lenkte sie von ihm ab. Wenn ich mich recht entsinne, hatte Josaphat sich verkleidet. Er wollte auf keinen Fall als der König und damit als der Heerführer erkannt werden. Und er dachte, vielleicht auf diese Weise gelingt es ihm, am Leben zu bleiben. Und jemand erkannte ihn an seinem Gesicht. Und der Herr half ihm und lenkte sie von ihm ab. Gott wartet auf deinen Hilferuf. Wir können in jeder Lebenssituation einen Hilfeschrei zu Gott schicken. Er wartet auf unser Rufen. Und dieser Psalm ist mit der bekannteste, den wir kennen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das hat Gott in der Geschichte viel und oft bewiesen. Ein letzter Punkt. Und manche mögen hier ein bisschen überrascht sein. Herr, warum antwortest du nicht? Habt ihr das schon einmal erlebt, dass euer Handy klingelt? Und ich bin froh, dass ich meines auf lautlos gestellt hätte, sonst hätte es gerade geklingelt. Häufig erlebe ich, dann gehe ich dran und merke, da ist jemand falsch verbunden. Nur eine Nummer falsch getippt. Mir ist das auch oft passiert. Eine Nummer falsch getippt und schon habe ich die falsche Person am Apparat. Sorry, falsch verbunden. Da gibt es noch eben dieses fundamentale Problem, warum Gott nicht antwortet. Es könnte nämlich sein, dass du und ich falsch verbunden sind. Mit anderen Worten, es könnte sein, dass ich mich nicht an den lebendigen Gott wende, sondern an einen toten Götzen. Wir finden das im Alten Testament leider viel und diese Version gibt es in unserer Zeit immer noch. Jesaja schreibt, das Rufen und Schreien zu den Götzen auf den Bergen und Hügeln kann uns nicht helfen, denn nur du, unser Gott, bringst Israel Hilfe. Was will ich damit sagen? Es ist schon wichtig, dass wir die richtige Nummer wählen, sonst hilft alles Beten nicht. Ein schockierendes Beispiel ist diese Geschichte mit dem goldenen Kalb in der Wüste, Sinai. Mose befand sich auf dem Berg im Gespräch mit Gott und das dauerte seinem Volk irgendwie zu lang und sie wussten nicht, wo der abbleibt und ob der überhaupt noch lebt. Und so bedrängen sie Aaron, ihn einen Götzen zu machen, einen Ersatzgott. Und sie konstruieren so ein goldenes Kalb. Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Dieser tote Götze, den sie eben gebastelt haben, sollte sie aus Ägypten geführt haben? Eigentlich lächerlich, oder? Aber es wurde noch schlimmer. Aaron baute vor diesem Götzen einen Altar und ließ ausrufen, morgen ist des Herrn Fest. Und er spricht hier den Bundesnamen Gottes aus. Plötzlich wird dieser Götze zu einem lebendigen Gott erklärt. Aber dieser Gott konnte nicht helfen. Lieber Gottesdienstbesucher, und so möchte ich abschließen, vielleicht betest du zu dem falschen Gott, denn zu dem, der der Einzige und Wahre ist, hast du überhaupt keine Beziehung? Vielleicht betest du, aber du hast Jesus noch nie in dein Leben eingeladen. Vielleicht betest du, aber du bist dir gar nicht bewusst, dass Jesus mehr sein möchte für dich als nur die Feuerwehr, die löscht, wenn es gerade mal brennt. Es sind nämlich die Gebete, die erhört werden, die im Namen von Jesus, das bedeutet in der Verbindung mit Jesus vor Gott gebracht werden. Und dazu muss er in mir leben. Jesus sagte einmal, wenn jemand mich liebt, dann wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Herr, warum antwortest du nicht? Die Frage als Gegenfrage heute war, fragst du mich überhaupt ernsthaft? Wenn wir den Eindruck haben, Gott würde unsere Bitten nicht erhören, dann müssen wir uns von ihm die Frage gefallen lassen, ob wir ihn wirklich fragen. Vielleicht liegt das Problem zunächst einmal bei uns, weil wir gar keine Zeit für das Gebet nehmen und meinen, Gott müsse handeln, wenn wir unseren Wunsch, halt wenn es nur beiläufig ist, aber gesagt ist gesagt. Wenn wir uns immer bewusst wären, wie mächtig unser Herr ist und dass er alles vermag, wir würden automatisch viel mehr den Kontakt nach oben suchen. Mose, er war ganz begeistert von Gott. Er sagte zu seinem Volk, kein anderes Volk um uns herum hat je so einen Gott, der mit seiner Hilfe so nah ist wie unser Herr. Er hilft uns, wenn wir zu ihm rufen. Darum liegt der Ball bei uns. Heute viel Altes Testament gewesen, nicht wahr? Jakobus schreibt abschließend in seinem Brief, nähert euch zu Gott und er wird sich zu euch nähern. Herr, warum antwortest du nicht? Hast du ihn überhaupt gefragt? Möge Gott Gnade geben in dieser Passionszeit, dass wir den Kontakt zu dem Allmächtigen suchen. Und so werden wir gut vorbereitet werden auf das Osterfest. Amen. Amen.